So, ihr habt sicherlich gemerkt, dass wir nach 20 Minuten eine kleine Pause eingelegt haben. Ich denke mal, man braucht 20 Minuten, um das Ganze zu verarbeiten und auch eine kleine Pause dazwischendurch, weil die einzelnen Objekte doch recht umfangreich sind und auch der Fragenkatalog recht umfangreich ist. Jetzt gehen wir ein bisschen mehr in medias res, wie man so schön sagt. Wir kommen zu den verschiedenen Bauteilen, was sie bedeuten, was sie bewirken. Und wir machen auch ein bisschen Betriebstechnik. Im ersten Teil geht es um sogenannte modulierte Signale. Und da ist die Frage TB801. Was ist der Unterschied zwischen AM und SSB? AM für Amplitudenmodulation und SSB für Single Sideband. Die Antwort: normale AM hat einen Träger und zwei Seitenbänder. SSB arbeitet mit Trägerunterdrückung und einem Seitenband. TB 802. Was ist der Unterschied zwischen LSB und SSB? LSB Lower Sideband, das untere Seitenband. LSB arbeitet mit Trägerunterdrückung und dem unteren Seitenband. USB arbeitet mit Trägerunterdrückung und dem oberen Seitenband. TB803. Welche Aussage über modulierte Signale ist richtig? Bei FM ändert sich die Amplitude des Sendesignals bei Modulation nicht. TB804. Was ist der Unterschied zwischen FSK und AFSK? Bei FSK wird der Träger direkt und bei AFSK mit Hilfe des Audiosignals hin und her geschaltet. TB805. Wie groß ist die HF-Bandbreite, die bei einer Übertragung eines SSB-Signals entsteht? Die HF-Bandbreite entspricht genau der Bandbreite des NF-Signals, wenn man mit SSB überträgt. TB806. Ein Träger von 3,65 MHz wird mit der NF-Frequenz von 2 kHz in SSB oder LSB moduliert. Welche Frequenzen treten im modulierten HF-Signal auf? Ganz einfach, man rechnet 3,65 MHz minus 2 kHz und kommt auf 3,648 MHz. Das ist die Antwort. Jetzt zum ach so geliebten Ohmschen Gesetz Leistung und Energie, TB9. TB901. Die Maßeinheit der elektrischen Leistung ist Watt, ist die Antwort. TB902. Welcher der nachfolgenden Zusammenhänge ist richtig? U ist gleich R mal I. TB903. Welche Spannung lässt einen Strom von 2 Ampere durch einen Widerstand von 50 Ohm fließen? Eben haben wir gehört, U ist gleich R mal I. Würde bedeuten 50 mal 2 gleich Antwort 100 Volt. TB904. Welcher Widerstand ist erforderlich, um einen Strom von 3 Ampere bei einer Spannung von 90 Volt fließen zu lassen? Die Antwort ist 30 Ohm. TB905. Eine Stromversorgung nimmt bei 230 Volt einen Strom von 0,63 Ampere auf. Welche elektrische Arbeit oder auch Energie wird bei einer Betriebsdauer von 7 Stunden verbraucht? Jetzt wird es interessant. Wir müssen ein bisschen rechnen. W, also Watt, die Leistung, ist gleich P mal T, die Zeit, mal der Power, ist gleich U mal I mal T. Würde in unserem Fall bedeuten 230 mal 0,63 mal 7 sind 1014 Wattstunden. Nochmal zurück zur Frage. Eine Stromversorgung nimmt bei 230 Volt einen Strom von 0,63 Ampere auf. Welche elektrische Arbeit oder Energie wird bei einer Betriebsdauer von 7 Stunden verbraucht? 1,014 Kilowattstunden. Antwort: 1,01 Kilowattstunden. TB906. Eine Glühlampe hat einen Nennwert von 12 Volt und 48 Watt. Bei einer 12 Volt Versorgung beträgt die Stromentnahme 4 Ampere. Antwort: P ist gleich U mal I. Würde bedeuten 48 geteilt durch 12 gleich 4. TB907. Der Effektivwert der Spannung an einer künstlichen 50 Ohm Antenne wird mit 100 Volt gemessen. Die Leistung an der Last beträgt 200 Watt. P gleich U mal I, 100 mal 2 gleich 200. TB903. Ein mit einer künstlichen 50 Ohm Antenne in Serie geschaltetes Ampermeter zeigt 2 Ampere an. Die Leistung in der Last beträgt 200 Watt. P ist gleich U mal I, 100 mal 2 gleich 200 Watt. TB903. Ein Mobiltransceiver, Sendeempfänger, hat bei Sendebetrieb eine Leistungsaufnahme von 100 Watt aus dem 12 Volt Bordnetz des Kraftfahrzeuges. Wie groß ist die Stromentnahme? I ist gleich P geteilt durch U. 100 Watt geteilt durch 12 Volt. Die Stromentnahme aus dem Kraftfahrzeug beträgt 8,33 Ampere. TB910. Ein 100 Ohm Widerstand, an dem 10 Volt anliegen, muss mindestens eine Belastbarkeit haben von 1 Watt. Die Antwort ist 1 Watt. TB911. Welche Belastbarkeit muss ein Vorwiderstand haben, an dem bei einem Strom von 50 mA eine Spannung von 50 Volt abfallen soll? 2,5 Watt ist die Antwort. Elektrische und elektronische Bauteile. 1.31, der Widerstand. Die Farbringe gelb, violett und orange auf einem Widerstand mit 4 Farbringen bedeuten einen Widerstandswert von, Frage TC103, 47 Kiloohm. TC102. Die Farbringe gelb, violett und rot auf einem Widerstand mit 4 Farbringen bedeuten einen Widerstandswert von 4,7 Kiloohm. TC103. Die Farbringe rot, violett und orange auf einem Widerstand mit 4 Farbringen bedeuten einen Widerstandswert von 27 Kiloohm. Die Farbringe rot, violett und rot auf einem Widerstand mit 4 Farbringen bedeuten einen Widerstandswert von 2,7 Kiloohm. Man kann sich so behelfen: schwarz 0, braun 1, rot 2, orange 3, gelb 4 und grün 5 Nullen. Und daraus dann entsprechend die 10er, 100er, 1000er und 10.000er Werte ableiten. TC105. Welches Bauteil hat folgendes Schaltzeichen? Gezeigt ist ein Widerstand mit einem Strich und einem Lambda und 2 Pfeilen. Das ist ein sogenannter NTC. TC106. Welches der folgenden Bauteile ist ein NTC? Das, was wir eben gelernt haben. Ein Widerstand mit Schrägstrich und 2 Pfeilen. TC107. Welches der folgenden Bauteile ist ein PTC? Dasselbe Bauteil mit Strich und 2 Pfeile nach oben. TC108. Ein Widerstand hat eine Toleranz von 10%. Bei einem nominalen Widerstandswert von 5,6 Kiloohm liegt der tatsächliche Wert zwischen 5040 und 6160 Ohm. TC109. Welche Bauart von Widerstand folgender Auswahl ist am besten für eine künstliche Antenne, einen sogenannten Dummy-Load, geeignet? Antwort: ein Metalloxid-Widerstand. TC110. Welchen Wert hat ein SMD-Widerstand mit der Bekennzeichnung 221? Der hat 220 Ohm. TC111. Welchen Wert hat ein SMD-Widerstand mit der Kennzeichnung 223? Habt ihr den Unterschied gemerkt? Beim ersten stand eine 1 und beim zweiten eine 3. Damit ist die 0 hinter der Zahl gemeint. Das heißt also, bei 221 wäre hinter der 22 eine einzige 0, womit wir auf den Wert 220 Ohm kommen. Jetzt die Frage noch einmal. TC111. Welchen Wert hat ein SMD-Widerstand mit der Kennzeichnung 223? Hier müssen also nach der Zahl 3 Nullen kommen. Das wären 22.000 Ohm, also 22 Kiloohm. Das ist die Antwort. Wir kommen jetzt zu den Kondensatoren TC2. TC201. Welche Aussage zur Kapazität eines Plattenkondensators ist richtig? Je größer der Plattenabstand ist, desto kleiner ist die Kapazität. TC202. Ein Bauelement, bei dem sich Platten auf einer isolierten Achse befinden, die zwischen feststehenden Platten hineingedreht werden können, nennt man, Antwort, Drehkondensator. TC203. Die Kapazität eines Kondensators ist mit M33 angegeben. Welcher Kapazität entspricht diese Angabe? M33 gleich 330 Mikrofarad. Und das ist die Antwort. TC204. Die Kapazität eines Kondensators ist mit N47 angegeben. Welcher Kapazität entspricht diese Angabe? Nun, N47 ist gleich 0,47 Mikrofarad, ist gleich 470 Picofarad. Und das ist die Antwort. TC204, Antwort 470 Picofarad. TC205, die Kapazität eines Kondensators ist mit 8P2 angegeben. Welcher Kapazität entspricht diese Angabe? Nun, das P können wir als Komma lesen und auch mit dem Hinweis auf Picofarad. 8P2 würde also heißen 8,2 Picofarad. Die Angaben sind alle genormt und weltweit einheitlich. Das heißt, irgendjemand hat sich das ausgedacht und wir müssen das leider so hinnehmen, dass dieses 8,2 Picofarad heißt. Man hätte auch direkt 8,2 Picofarad auf den Kondensator drucken können, aber nein, international genormt ist 8P2. Also TC205, 8P2 heißt 8,2 Picofarad. TC206. Drei Kondensatoren mit einer Kapazität von C gleich 0,1 Mikrofarad, C2 gleich 150 Nanofarad und C3 gleich 50.000 Picofarad werden parallel geschaltet. Wie groß ist die Gesamtkapazität? Ja, 100 Mikrofarad und 1500 Mikrofarad und 50 Mikrofarad sind 300 Nanofarad und 300 Nanofarad sind 0,3 Mikrofarad. Also TC206 0,3 Mikrofarad. TC207. Bei welchem der folgenden Bauformen von Kondensatoren muss beim Einbau auf die Polarität geachtet werden? Beim Elektrolyt-Kondensator, denn der hat Plus- und Minus-Anschluss. TC208. Mit zunehmender Frequenz. Antwort: sinkt der Wechselstromwiderstand von Kondensatoren. Mit zunehmender Frequenz sinkt der Wechselstromwiderstand von Kondensatoren. Jetzt kommen wir zur Spule, TC3. TC301 ist die Frage. Wie ändert sich die Induktivität einer Spule von 12 Mikrohenry, wenn die Windungszahl bei gleicher Winkellänge doppelt wird? Da wird gerechnet, 12 Mikrohenry mal 4 gleich 48. Die Induktivität steigt auf 48 Mikrohenry. TC302. Wie ändert sich die Induktivität einer Spule von 12 Mikrohenry, wenn die Wicklung bei gleicher Windungszahl auf die doppelte Länge auseinandergezogen wird? 12 Mikrohenry geteilt durch 2 sind 6. Die Antwort ist, die Induktivität sinkt auf 6 Mikrohenry. TC303. Wie kann man die Induktivität einer Spule vergrößern? Durch Stauchen der Spule. Das wäre ein Verkürzen der Spulenlänge. TC304. Das folgende Bild zeigt einen Kern, um den sich ein Kabel für den Bau einer Netzdrossel gewickelt hat. Der Kern sollte aus Ferrit bestehen. Ganz wichtig, wenn man Entstörglieder machen möchte. TC305. Schaltet man zwei Glühlampen gleichzeitig an eine Spannungsquelle, wobei eine Glühlampe zum Helligkeitsausgleich über einen Widerstand und die andere über eine Spule mit einem vielen Windungen und Eisenkern angeschlossen ist, so leuchtet die erste Lampe zuerst auf. Denn in einer Spule fließt verzögert Strom. TC306. Mit zunehmender Frequenz steigt der Wechselstromwiderstand einer Spule. Bei zunehmender Frequenz, Antwort, steigt der Wechselstromwiderstand einer Spule. TC306. Übertrager und Transistoren. Transformatoren. TC401. Ein Trafo liegt an 230 Volt und gibt 11,5 Volt ab. Seine Primärwicklung hat 600 Windungen. Wie groß ist seine Sekundärwindungszahl? 30 Windungen. Antwort: TC402. Ein Trafo liegt an 45 Volt und gibt 180 Volt ab. Seine Primärwicklung hat 150 Windungen. Wie groß ist seine Sekundärwindungszahl? Die Formel hierzu heißt N1 geteilt durch N2 ist gleich U1 geteilt durch U2. Wenn wir das jetzt hier ausrechnen wollen, würde unsere Formel umgestellt heißen, N1 ist gleich U1 geteilt durch U2 mal N2. U die Spannung, N die Windung. Wäre in unserem Fall 180 geteilt durch 45 mal 150. Das Ergebnis ist 600. TC402, Antwort 600. TC403, die Primärspule eines Übertragers, hat die fünffache Anzahl von Windungen der Sekundärspule. Wie hoch ist die erwartete Sekundärspannung, wenn die Primärspule an eine 230 Volt Stromversorgung angeschlossen wird? Gleiche Formel wie eben. 230 Volt durch 5 ist gleich 46 Volt durch 1. In diesem Fall würden wir also sagen, bei einem Übertrager ist das Verhältnis der Gleichung immer gleich. 230 durch 5 ist gleich so viel wie 46 Volt durch 1. Die Antwort TC403 ist 46 Volt. Nächste Abteilung 1.35, die Diode. P-dotiertes Halbleitermaterial ist die Frage TC501, ist solches, das mit einem zusätzlichen Stoff versehen wurde, der weniger als 4 Valenzelektronen enthält. TC502, N-leitendes Halbleitermaterial, ist gekennzeichnet durch Überschuss an freien Elektronen. TC503, ein in Durchlassrichtung betriebener PN-Übergang ermöglicht den Stromfluss von P nach N. Frage TC504, eine in Sperrrichtung betriebene Diode hat, Antwort, einen hohen Widerstand. TC505, die Auswahlantworten enthalten Siliziumdioden mit unterschiedlichen Arbeitspunkten. Bei welcher Antwort befindet sich die Diode in leitendem Zustand? Eine Diode arbeitet immer nur dann, wenn auf der positiven Seite 0,6 Volt mehr zu finden sind. Das können wir jetzt mal kurz ausrechnen. Die Antwort ist C. Gezeigt ist eine Diode mit der einen Seite 0,7 Volt, mit der anderen Seite 1,6 Volt. Unterschied 0,6 Volt, das heißt, diese Diode ist am Arbeiten. TC505, Antwort 0,7 und 1,3 Volt. TC506, die Auswahlantworten enthalten Siliziumdioden mit unterschiedlichen Arbeitspunkten. Bei welcher Antwort befindet sich die Diode in leitendem Zustand? Achtung, wieder 0,6 Volt mehr. Die Antwort minus 2 Volt und minus 2,6 Volt. TC507, wie verhält sich die Kapazität einer Kapazitätsdiode, einer sogenannten Varicap? Sie nimmt bei abnehmender Sperrspannung zu. Kann man sich merken, indem man sagt, die Kapazität steigt bei fallender Spannung. TC508 zeigt eine Skizze. Obere Leitung Widerstand, untere Leitung Minus. Und zwischen Plus und Minus ist eine 10er-Diode eingebaut. Und diese Schaltung dient TC508 zur Antwort Spannungsstabilisierung. TC509, wozu dient diese Schaltung? Ja, das ist jetzt doof, wenn ich das erzähle. Das muss man sehen. Es ist obere Leitung ein Widerstand, untere Leitung Minus. Zwischen oberer und unterer Leitung ist nach dem Widerstand eine Diode eingebaut, die zwei Pfeile nach außen hat. Und jeder weiß, dass das eine Leuchtdiode ist. Das heißt TC509, wozu dient diese Schaltung? Als Leuchtanzeige.